In allem, was wir in unserem Glaubensleben erfahren, soll uns gerade das, was wir gesungen haben, immer wieder vor Augen stehen. Es ist vollbracht. Und der heutige Predigttext weist uns auch darauf hin, dass ja wohl Leiden vorhanden sind, aber durch das Vollbracht Christi auch Trost. Trost zu jeder Zeit. In 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7, da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Gottes Trost in Trübsal. Liebe Geschwister, nicht nur an die Trübsal Jesu werden wir in dieser Zeit erinnert, dass er den Leidensweg für uns gehen musste, an das Kreuz auf Golgatha, damit wir befreit werden von dem Bann und dem Fluch der Sünde, die uns trennten von der ewigen Hoffnung, in Gottes Reich leben zu können, sondern Leiden und Trübsal gehören auch zu unserem Leben. Auch als Christen haben wir Leiden und erdulden auch Trübsal. Es ist nichts Außergewöhnliches, obwohl wir es oft so sehen und so tun, als ob das nicht sein dürfe. Es gehört zu unserem Leben. Und die Apostel haben da nicht hinter dem Berg gehalten, sondern haben das den Gläubigen mitgeteilt. Sie wiesen auf sich hin, welche Leiden sie, um die Verkündigung des Evangeliums zu erdulden haben, und alle, die sich wirklich zu Jesus bekennen, auch Leiden haben werden. Denn der Name Jesu Christi als der einzige Erlöser passt nicht in diese Welt. Er passt nicht in das natürliche Leben der Menschen. Der natürliche Mensch sucht viele Wege, um sein eigenes Leben angenehm einzurichten und so zu tun, als ob es lebenswert wäre. Darum schließt er das einzige Heilsangebot, das Gott gemacht hat, für sich aus. Denn wer das Heilsangebot Jesu annimmt, verliert seine eigenen Planungen für sein Leben. Verliert seinen eigenen Willen, unterstellt sich dem Willen des lebendigen Gottes. Und das mag der natürliche Mensch nicht. Aber da, wo wir uns für Jesus Christus entschieden haben und er unser Herr geworden ist, laufen wir in demselben Weg, den er gegangen ist, des Leidens, aber auch des Trostes. Der Apostel Paulus gab sich hier in dem Brief an die Korinther ja selbst zu einem Beispiel des Leidens um Jesu Willen, aber zugleich auch des Trostes. Des Trostes, den er empfangen hat durch die Hand Gottes. Er scheute nicht, das Evangelium auszubreiten, trotz aller Widerwärtigkeiten, die ihm begegnet sind, wurde aber zugleich immer wieder durch die Trübsalen durchgeführt, herausgeführt, getröstet. Und er wies da auf sich. Und darum sagt er mitten in diesem Glaubenskampf in der Zeit, ich lobe meinen Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und allen Trostes. Das sollen wir auch nicht vergessen. Gott ist barmherzig über deinem, über meinem Leben. Und er ist bereit, dich zu trösten. Aber er befreit dich nicht von der Trübsal. Die Leiden musst du auch durchmachen. Denn wie kannst du Trost empfangen, wenn du nicht leidest? Wie kannst du getröstet werden, wenn du keine Trübsal kennst? Gott will trösten, aber wir gehen auch durch Leiden. Es waren ja nicht nur Leiden des Apostels darüber, dass viele in Korinth ihn nicht ernst nahmen. Auch darunter leiden wir ja manchmal nicht, dass wir nicht ernst genommen werden vom Nächsten, für voll genommen werden. Dann sind wir traurig. Es war nicht nur die Trübsal, dass er Angst hatte, es könnten falsche Lehren in die Gemeinde zu Korinth getragen werden, sondern der Apostel wollte deutlich machen, dass Leiden um Jesu Willen in jedweder Zeit und Art vorkommen. Aber Leiden dürfen kein Grund sein, Misstrauen gegen Gott zu hegen. Kein Grund sein, dem Evangelium Christi nicht zu glauben. Sondern Gott ist die Wahrheit. Und er bleibt die Wahrheit. Alles, was er tut und sagt, ist richtig. Anfechtung, und das soll hier mit uns neu gesagt werden, werden von Gott registriert in unserem Leben, aber auch mit Trost ausgestattet. Trost folgt auf Anfechtung. Schon im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt im 5. Kapitel, im Rahmen der Seligpreisungen, sagte Jesus, selig sind die, die Leid tragen. Wir denken vielleicht, das widerspricht sich. Kann ich denn selig sein, wenn ich Leid trage? Ist doch was ganz Furchtbares. Ist doch traurig machendes. Aber der Herr sagt, die sollen getröstet werden. Der Trost ist da. Selig sind, die da Leid tragen. Oder etwas weiter sagte der Herr, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Selig sind sie, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie daran lügen. Seid doch fröhlich, seid getröstet. Es wird euch im Himmelreich belohnt werden. Denn genauso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Jesus sagt, selig sind die, die da leiden. Sie empfangen auch Trost. Merken wir, wir sollen nicht widerstreben diesen Wegen, die uns schwerfallen in unserem Leben als Christen, sondern darin auf den Trost des Herrn hoffen und warten zu jeder Zeit. Jakobus durfte es so sagen, selig ist der Mann, die Frau, der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des ewigen Lebens empfangen. Anfechtung, Krone des Lebens. Wunderbar. Es hängt alles miteinander zusammen. Darum sagte der Apostel Paulus, dass er den Herrn lobt und preist, den Vater im Himmel. Er ist doch wirklich ein Vater, der Barmherzigkeit, auch in deinem Leben. Gott denkt nie schlecht über dich, sondern er ist barmherzig. Er ist der Helfer. Er ist der Tröster. Lassen wir das gedanklich und im Herzen noch zu? Oder haben wir uns auf die Seite derer geschlagen, die da hadern und die den Trübsalen in der Weise ausweichen möchten, indem sie innerlich Gott anklagen und sagen, warum lässt er das zu? Nein, wir sollen den barmherzigen Gott vor unseren Augen haben. Den, der tröstet, der uns zu seiner Zeit helfen wird. Wir haben mancherlei Leiden in dieser Zeit, der Einzelne, aber auch als Gemeinde, wenn wir einfach miterleben, dass auch mitten unter denen, die sich Christen nennen, Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird. Paulus schrieb ja an die Gemeinde, er schrieb ja jetzt nicht an die Welt. Die Gemeinde ist manchmal sehr angefochten, weil Christen und Christen nicht mehr denselben Weg gehen. Und so können wir auch betrübt sein und in Sorge, wenn wir zum Beispiel solches lesen von den Werdegängen der Großkirche. Wie es in einem Bericht hier heißt, bislang war nur in der evangelischen Kirche in Hessen und in Nassau die Segnung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern mit der klassischen Trauung gleichgestellt. Nun gibt es auch in der evangelischen Kirche im Rheinland die Homotrauung. Im Januar dieses Jahres beschloss die Synode mit großer Mehrheit, dass homosexuelle Partnerschaften mit der Ehe gleichgestellt werden und eine offizielle Trauung in der Kirche möglich ist. Solche Trauungen werden dann auch in das Kirchenbuch eingetragen. Und wenn, dann wird noch erinnert an einen Theologen, der davor schon gewarnt hat. Nur wenige Jahrzehnte nach seinem Tod, nämlich von dem Schweizer Theologen Karl Barth, ist das eingetroffen, was er schon mahnend oder warnend gesagt hat, dass es nicht eintreffen sollte. Er konnte sich eigentlich in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen, dass das Realität wird, dass man so massiv gegen Gottes Wort arbeitet. In der kirchlichen Dogmatik 3 schrieb der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts zum Thema Homosexualität: Man wird gut tun, sich schon bei den ersten Schritten in dieser Richtung wohl in Acht zu nehmen. Schon die ersten Schritte in dieser Richtung können nämlich Symptome der Krankheit der sogenannten Homosexualität sein. Sieh, die Krankheit ist der Zerfall, die da eintreten kann, wo der Mensch die Geltung des göttlichen Gebotes gerade in dem von uns im Besonderen angesprochenen Thema nicht mehr wahrhaben will. Ja, das sind Anfechtungen. Aber mitten in solchen Zeiten sollen wir schauen zu dem Gott der Barmherzigkeit und des Trostes, der uns tröstet und sagt, ich führe euch weiter. Denn wir haben als Gemeinde und als Einzelne auch einen Auftrag. Wie lautet er? Wir haben es gelesen, auch andere zu trösten. Und wie kann ich andere trösten, wenn ich selber keinen Trost erfahren habe? Wir sollen uns von Gott trösten lassen, dass er über allem steht und er in Christus seine Gemeinde bis in die Ewigkeit führt. Und wenn wir diesen Trost zulassen, können wir auch andere trösten und sagen, bitte schau nicht dorthin, zu dem, was die Kirche machen, sondern schau in die Bibel und nimm Gottes Wort beim Wort. Dann bist du auf der richtigen Spur, denn wir sind getröstet worden. So schrieb auch Paulus an Timotheus: Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Jesus Christus wird bis auf den heutigen Tag torpediert von der Hölle. Er soll unglaubwürdig gemacht werden. Man möchte ihn zu einem Propheten machen, aber nicht zum Sohn Gottes stehen lassen. Und möchte alle Gläubigen davon überzeugen, dass es nur einen Gott gibt und viele Wege zu diesem Gott, so dass man in Schaukästen auch der Kirchen, auch hier in Spandau, lesen kann, wir feiern interreligiöse Gottesdienste. Wir haben doch alle einen Gott. Das scheint Anfechtung zu sein für uns persönlich. Und wir zweifeln vielleicht manchmal an der Kraft Gottes, weil er das alles so zulässt. Aber mittendrin sollen wir uns den Trost Gottes schenken lassen und sagen, du bist die Wahrheit, du bist das Leben, bei dir wollen wir bleiben. Und dass der Apostel Paulus das so massiv an die Korinther schreiben konnte, beruhte auch auf seiner eigenen Erfahrung. Er war auch ein Verfolger der Gemeinde. Er war ein Verfolger derer, die Christus als den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das wirklich wahre Leben bekannten. Und da lassen wir uns gerne intolerant beschimpfen. Da sind wir gerne intolerant, denn Jesus Christus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das wahre Leben, das zum himmlischen Vater führt. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und der Apostel Paulus musste dann lernen, auch diese Leiden mit zu erdulden. Denn Ananias, der dann dem Saulus entgegengeschickt wurde, um ihm die Botschaft zu sagen, der Herr will dich jetzt gebrauchen, du sollst wieder sehend werden nach den 3 Tagen deiner Blindheit, du sollst ein Werkzeug in Gottes Hand werden, sagt der Herr, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um des Evangeliums willen. Aber nicht nur er, sondern auch die Gemeinde schlechthin wird immer wieder angefochten. Im Philipperbrief schrieb auch Paulus und sagt, euch ist es gegeben, um Christi willen etwas zu tun. Was denn? Nicht allein an ihn zu glauben. Euch ist es gegeben, auch um seinetwillen zu leiden. Das ist euch geschenkt. Das gehört dazu. Und ich denke, liebe Geschwister und Freunde, wir sollten mehr in unserer Zeit auf diese Worte achten. Dass wir den Leiden nicht einen Stellenwert einräumen, der gegen den Trost Gottes ist, sondern als eine natürliche Erscheinung für lebendiges Christentum. Lebendige Christen werden immer angefochten sein. Aber sie werden auch durchgetragen und getröstet werden. Denn es ist uns ja gegeben, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern um seinetwillen auch zu leiden. Jesus selbst zeigte die verschiedenen Leiden auf. In Caesarea Philippi sprach er ja zu den Jüngern, jetzt ist die Zeit gekommen meines Leidens. Ich werde abgelehnt. Ich werde überantwortet in die Hände der Sünde. Mein Leben wird am Kreuz enden. Das ist so, das gehört dazu. Und er sprach auch zu den Jüngern, wundert euch doch nicht, wenn ihr Leiden habt in eurer eigenen Familie. Die Feinde des Evangeliums werden in eurer eigenen Familie sein. Der Herr hat doch nichts verschwiegen. Aber er hat zugleich auch gesagt, dass wir, die wir festhalten an ihm, trotz dieser Feinde mitten in der Familie Überwinder sein dürfen, im Sieg leben. Aber wir können keine heile Welt bauen. Wir können nicht sagen, das muss alles so nach unseren Vorstellungen heil vonstatten gehen. Wenn wir bei Jesus sind, gibt es einen Schnitt, der selbst schmerzlich durch die Familie geht, durch die Ehen geht. Manche Frau muss den Weg des Glaubens allein gehen. Mancher Mann muss es gleichfalls tun, weil ein Teil nur Jesus folgt, der andere nur vielleicht Mitläufer ist oder sogar dagegen steht. Und dann sagte der Herr auch noch von den Leiden, ihr werdet überantwortet werden, ihr werdet gefangen werden, aber ihr werdet auch getröstet werden. Der himmlische Vater ist dabei. Er wird euch Worte geben, die ihr braucht. In dem verordneten Leiden sollen wir getröstet werden. Petrus schrieb auch in seinem ersten Brief, Kapitel 4, ich lese uns das mal in den Versen 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Freut euch, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Also auch hier wird das angesprochen, das ganz Normale. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet, weil ihr ihn bekennt. Lasst euch nicht von diesen Anfechtungen in die Enge drängen oder in die Ecke schubsen. Wer leidet, wird auch getröstet. Darum sagte der Apostel Paulus, denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, ist auch der Trost Christi reichlich da, reichlich da. Absolut reichlich. Und dieser Trost soll auch ein Zeugnis werden. Denken wir an diesen gesegneten König Hiskia in Judäa. Er gehörte zu denen, die Reformen eingeführt haben. Und jeder, der zurück will zur Bibel, wird angefochten. Das merkten wir auch im Rahmen der Reformation. Und auch wo überall Reformation neu entsteht, macht sich die Hölle auf. Dieser König Hiskia, der riss die Götzenaltäre ab und er wollte das Volk Israel wieder zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zurückführen. Aber nun war er selber plötzlich in einer schwierigen Situation. Er wurde todkrank, steht in Jesaja 38. Er wurde todkrank. Und wie geht man damit um? Natürlich, hier kam so sein Menschsein hervor. Er fing an zu jammern. Wenn wir krank sind, dann fühlen wir uns auch nicht wohl. Und oftmals fangen wir an zu klagen. Ach, wie geht's mir schlecht. Oh. Aber er tat etwas Richtiges. Er klagte nicht nur vor sich hin, sondern er betete. Er betete und er sprach, dass der Herr ihm doch gnädig sein möge. Er weinte vor Gott. Und dann kam ihm die Antwort, ich habe dein Gebet erhört, spricht der Herr. Und deine Tränen, die habe ich auch gesehen. Und ich will dich jetzt trösten. Ich weiß das ja. Aber du hast dich zu mir gewandt. Ich bin der Gott, der auch Leiden zulässt, aber zugleich auch Trost. Und weil du dich zu mir gewandt hast, wirst du auch getröstet. Ich will dir noch 15 Jahre hinzugeben zu deinem Leben. Und dann sagte Hiskia nachher, ja, was soll ich denn reden? Was soll ich jetzt darüber sagen? Er hat es getan. Er ist ein Gott des Trostes, er hat's getan. Es ist wohl zuvor entflohen mein Schlaf vor der Betrübnis. Und dann habe ich gebetet, Herr, lass mich genesen, dass ich auch den Trost erfahre. Und er bekennt, ja, um Trost war mir eigentlich sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, sagt er. Wir wollen froh sein. Was, froh über die Trübsal? Nein, froh über den Trost. weil der, der Trübsal zulässt, auch tröstet. So reichlich die Trübsal ist, so reichlich ist auch der Trost. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Er wurde eine Ermutigung auch für die, die das mitbekamen, zu denen er das reden konnte. Er redete nicht nur über die Trübsal, die Anfechtung. Und hier merken wir auch als Christen manchmal unsere Begrenzung, dass wir mehr über die Trübsal reden. Mehr über die Anfechtung, mehr über die Probleme, mehr über die Ängste, als über den Trost, den Gott uns geben will, der uns auch zusteht. Im Psalm 94 wird auch Folgendes dazu gesagt: Sollte der nicht hören, der das Ohr gepflanzt hat? Sollte der nicht unsere Situation sehen, der das Auge gemacht hat? Und dann heißt es, Recht muss doch Recht bleiben. Das heißt, die Trübsal, die Anfechtung kann nicht das letzte Wort haben. Recht muss doch Recht bleiben und ihm werden alle frommen Herzen zufallen. Und dann heißt es, wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte zwar viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Viel Kummer, aber zugleich Tröstungen, merken wir, was Gott an uns tun will. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Nach der Auferstehung Jesu von den Toten sagte er zu seinen verwirrten Jüngern, die alles noch nicht so fassen konnten, was da geschehen ist. Du musstest leiden, du musstest am Kreuze hängen. Ja, nun bist du auferstanden. Und er sagt, ja, musste nicht das Leiden zuerst geschehen? Damit Errettung von Sünde und Tod eintrifft, bei Lukas 24, musste nicht das geschehen? Leiden und Tröstung gehören zusammen. Erst das Leiden, dann kommt die Tröstung. Und hier sehnte sich auch Paulus selber, mehr in diesen Wegen zu wandeln. Im Philipperbrief schrieb er, ich möchte auch die Gemeinschaft der Leiden Christi mehr erfahren, damit ich auch sein Auferstehungsleben mehr erfahre. Gerade in dieser Passionszeit sollen wir ganz neu auf den rechten Weg geführt werden, erkennen, dass Gott in Jesus Christus dieses Leiden durchwandern musste, um auch das Leben zu offenbaren. Und wir, die wir Jesus folgen, gehen auch in den Fußtapfen des Leidens, um das Leben, das Gott uns gegeben hat, offenbar werden zu lassen. Im Römerbrief, Kapitel 8, steht dann, durch Leiden geht es zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Wenn wir in Trübsalen hoffnungsvoll bleiben, und das sollen wir auch in dieser Zeit, in der gegenwärtigen Zeit, wir sollen uns nicht aufreiben an den bösen Dingen der Zeit, sondern hoffnungsvoll bleiben, wird der Herr daraus immer eine Stärkung werden lassen für uns und auch für die Mitgeschwister. So wie es Paulus sagt, dass wir auch trösten können die anderen, wie wir getröstet worden sind, dass ihr euch trösten könnt untereinander. Wir sollen vielmehr untereinander von dem Trost Gottes sprechen für uns, als uns an den Schwierigkeiten der Zeit aufzuhalten. Trost Gottes. In Römer 5 sagt der Apostel Paulus dieser Gemeinde in Rom, Ähnliches wie hier den Korinthern und sagt, wir rühmen uns nicht nur der Herrlichkeit Gottes. Das wäre der erste einfache Weg. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Das passt eigentlich gar nicht zusammen, ne? Ruhm, Bedrängnis. Doch, er sagt, das ist so wichtig. Wir wissen, dass nämlich Bedrängnis Geduld in uns wirkt. Also da kommt wieder der Trost zum Tragen. Geduld fehlt uns ja. Ja, dann brauchen wir also etwas, was diese Geduld hervorbringt. Und in der Geduld kommt dann Bewährung hervor. Und dann kommt Hoffnung dadurch, wird gestärkt. Und die Hoffnung, die lässt uns nie zuschanden werden. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Haben wir diese Stufen auch schon mal innerlich nachvollzogen, dass das, was ich gerade leide, gut ist für mich? Dass da etwas draus entstehen darf, was mich froh macht? Oder bleibe ich an der Betrachtung meines eigenen Leides stehen? Besondere Trübsalsituationen, die auch der Apostel durchmachte und aufzeigte, waren ja zum Beispiel auch, als er nach Ephesus kam, auf seiner dritten Missionsreise, denn die Verse danach sprechen davon. Er ging in die Synagoge in der Apostelgeschichte 19, er redete vom Reich Gottes, viele hörten das Wort Gottes, nahmen es zum Teil auch an, wurden gläubig, es geschahen viele Zeichen und Wunder, Zauberei wurde abgelegt und dann entstand ein großer Aufruhr. Eine große Menge widersprach dem Evangelium und wollten die Verkündiger des Evangeliums hervorziehen, überantworten dem Gericht, wenn möglich töten. Aber zum Schluss dieser ganzen Begebenheit lesen wir dann in Apostelgeschichte 19, Vers 40, da wurde plötzlich alles wieder ganz ruhig. Stillung des Sturmes. Aufbäumung gegen das Evangelium, aber Gott hat das letzte Wort. Paulus sah sein Leben und das seiner Begleiter, es waren damals ja Gaius, Aristarchus und Alexander, bis auf den Tod gefährdet. Er sagt, wir dachten, eigentlich würden wir sterben, aber der Herr hat uns da herausgeholfen. Und wir sollen auch darauf hoffen, dass der Herr uns aus allem heraushilft, zu seiner Zeit. Bruder Lorenz hat es gerade einleitend so gesagt, zu seiner Zeit. Gott macht alles zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit. Das sollen wir neu jetzt im Glauben annehmen, auch in dieser Passionszeit. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Nur wenn wir auf ihn hoffen, wird das Einfallstor des Widersachers geschlossen bleiben. Er wird uns nicht verwirren können. Er wird uns nicht in den Kompromiss führen können mit den Religiösen dieser Welt. Er wird uns nicht schwach machen können im Glauben. Paulus sagt, wir wissen und glauben nicht nur, dass der Herr uns erlöst hat, er wird uns auch weiterhin erlösen und führen. Der König David bestätigte das auch in einem Psalmwort und sagte, der Gerechte muss zwar viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus allem. Und in 2. Petrus 2 schrieb der Apostel, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Also wo hat die Klage noch Raum? Und in dem Hirtenkapitel Johannes 10 spricht der Herr, diese meine Schafe, sie werden nimmer mehr umkommen. Nimmer mehr umkommen. Und selbst in der dunkelsten Stunde, die wir ja noch nicht erreicht haben in dieser Welt, aber die noch kommen wird, wird der Herr die Seinen bewahren. Zu der Gemeinde zu Philadelphia in Offenbarung 3, Vers 10 sprach der Herr, Ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen wird. Trübsal ja, aber Tröstung auch. Paulus bindet die Gemeinde wieder neu an den Hirten, den Sohn Gottes, den Herrn über alle Dinge und macht deutlich, dass sie füreinander beten sollen in dieser Treue dem Herrn und in der Nachfolge zu bleiben, damit sie nicht nur Trübsal erfahren, sondern vornehmlich den Trost. Sie sollen Dank sagen können für alles. Sage Dank alle Zeit und für alles. Dank für die Hilfe Gottes. Dank für die sichtbar gewordene Glaubenshoffnung. Dank für die Erfahrung des Sieges über Hölle, Tod und Teufel durch Golgatha. Dank für das Leben im Reich Gottes. Dank für die ermutigenden Zeugnisse durch die Apostel. Wir haben ein leitend oder als zweites Lied ein Lied von dieser gesegneten Frau Dora Rappert gesungen. Und sie empfiehlt auch in einem anderen Lied, die ganze Hoffnung des Glaubenslebens in Gott zu setzen. Und da löst sich alles auf. Der Endpunkt heißt immer Trost. Immer Trost. Er ist zwar nicht immer gleich da, aber er wird kommen. Und sie schrieb: Hast du eine Sorgenlast, die dir raubt Fried und Rast? Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Bist du traurig und allein? Drückt dich Angst und große Pein? Das sind also reale Anfechtungszeichen, die wir auch kennen. Dein Erbarmer dich versteht. Suche Tröstung im Gebet. Droht des Feindes Macht und List, flieh zu dem, der Sieger ist, und von seiner Majestät ziehe Kraft an im Gebet. Und willst du Jesu Diener sein? Dann sorg im stillen Kämmerlein, dass sein Geist dich rein umweht. Hole Weisung im Gebet. Was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz, ob Freude regt, flieh zu Jesus früh und spät. Mach aus allem ein Gebet. Das möge der Herr schenken. Gott ist der Gott, der Vater der Barmherzigkeit und allen Trostes. Was kann da noch gegen ihn stehen? Er hat das erste und das letzte Wort. Darum sei auch du getröstet und öffne dein Herz immer wieder neu für das Reden Gottes, für dich ganz persönlich. Dann wirst du auch ein Segen sein für den Nächsten. Amen.